Das Herz ist eines der Organe, mal unabhängig davon, dass es ein Muskel ist, der in der heutigen Zeit mit der Forschung eigentlich komplett reparabel ist, wenn man es rechtzeitig erkennt. Ab diesem Moment, Ruth, war mein Leben komplett neu. Ich habe nie wieder was gehabt. Ich nutze meine Öffentlichkeit dafür, anderen Menschen zu helfen und zu sagen, Leute, es ist nicht zu spät, man muss es nur erkennen.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Heute geht es um etwas, das jeder und jede von uns in nur 30 Sekunden tun kann und das im Ernstfall enorm wichtig sein kann, nämlich den eigenen Puls zu fühlen und auf Unregelmäßigkeiten zu achten. Genau darum geht es beim Hashtag Pulse Day am 1. März, dem Aktionstag, der dazu ermutigt, Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern früher zu entdecken. In dieser Folge nehmen Sie drei Dinge mit, nämlich erstens, wie sich Vorhofflimmern anfühlen kann, auch wenn man nie etwas vorher am Herzen hatte. Zweitens, wie Sie Ihren Puls richtig als Frühwarnsignal nutzen und drittens, wann der Gang zum Arzt sinnvoll ist. Mein Gast ist Marek Erhardt, Schauspieler und Enkel des deutschen Komikers Heinz Erhardt. Er ist seit diesem Jahr Unterstützer des Aktionstags Pulse Day und das aus einem guten Grund, über den wir jetzt sprechen. Denn damit hallo Marek, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo liebe Ruth, schön, dass ich da sein darf.
Erste Frage, wie geht's dir aktuell?
Du, mir geht es fantastisch. Wir kommen ja gleich noch mal ein bisschen aufs Detail. Ich habe vor 2,5 Jahren eben genau dieses Problem gehabt, der Herzrhythmusstörung und des Vorhofflimmerns. Auch familiär bedingt war ich da so ein bisschen im Alarmmodus. Und seit das gemacht wurde mit einer Ablation, auch dazu kann ich nachher noch mal ein bisschen was erklären, geht es mir fantastisch. Normaler Blutdruck, Cholesterin ist perfekt. Mein Kardiologe in Hamburg ist total zufrieden mit mir. Und ich mache tatsächlich wieder richtig hohen Leistungssport und das mit 56 und kann nur sagen, ja, horcht in euren Körper.
Cool. Wenn du denn den Moment, als das Herz dann plötzlich anders schlug, vielleicht mal wie eine Filmszene erzählen müsstest, wie sähe die denn aus?
Das war relativ einfach. Wir hatten Mittagspause und ich habe eine Folge von der Soko Hamburg gedreht und das war auf einem Tennisplatz. Ich musste mich also sportlich sehr betätigen und dann war es so, dass ich mich in der Mittagspause mein Wohnmobil gelegt habe und während des Hinlegevorgangs ich gemerkt habe, dass mein Herz mehrfach gestolpert ist. Das habe ich dann natürlich auch nachgelesen. Manchmal kriegst du das mit, manchmal merkst du das und viele merken es allerdings nicht, weil sie gar nicht so in ihren Körper reinhören. Und ich habe aber gemerkt, irgendwas stimmt da nicht, das Herz stolpert, aber es war auch jetzt nicht dramatisch. Das habe ich übrigens auch heute immer noch mal. Ne? Also das kann mir auch passieren, dass ich mal merke, man hat da gerade mein Herz gestolpert. So, das ist jetzt auch nicht beunruhigend. Und das passiert noch bei einem relativ normalen Puls. Was dann allerdings passierte, war komisch. Als ich mich dann wieder aufrichtete, weil ich so merkte, es stolpert jetzt aber schon ganz schön viel. Das sind so wie so kleine Aussetzer. Und ich bin familiär insofern ein bisschen vorbelastet gewesen. Mein Vater hat einen Schlaganfall gehabt mit Mitte 50. Und diesen hat er gehabt aufgrund von Herzrhythmusstörungen. Und sein Blut war zu dick. Dadurch hat sich eine Tromme bei ihm im Herzen gebildet. Und die ist dann eben abgegangen durch die Aorta in den Kopf und hat dort einen Schlaganfall ausgelöst. Das ist relativ eindeutig gewesen. Von daher war es eben so, dass ich schon so ein bisschen vorsichtig war. Ich war eben dann ich war Anfang 50 und hatte eben aber auch keine Lust, jetzt so große Probleme zu kriegen. Wusste aber auch, ich habe mich gerade wahnsinnig beim Drehen angestrengt, Tennis gespielt. Das war so eine Folge, wo ich verdeckt ermittelt habe. Und als ich mich aufgerichtet habe, fing auf einmal an, mein Herz irrsinnig schnell zu schlagen.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Das eine waren erstmal die Stolperer und dann auf einmal aber hat sich das nochmal verändert.
Genau, diese Stolperer, die setzen einen schon so in so eine leichte Panik, weil man so das Gefühl hat, was ist denn, wenn das Herz jetzt aufhört zu schlagen? Also das, wenn man das einfach so nicht kennt von sich, ist das schon wirklich komisch. Dann habe ich mich aufgesetzt und auf einmal schlug mein Herz, ich würde sagen, mit einem Puls von 170. Von einer zur anderen Sekunde. Also wirklich ein richtiges Herzrasen.
Das ist rasant. Mhm.
Genau, das typische Vorhofflimmern. Und ja, und ich bin dann aber auch halt beruflich immer jemand, ich will mir das immer nicht anmerken lassen und habe dann weiter gedreht und dachte, das wird sich auch schon wieder geben. Es hat sich dann tatsächlich auch...
Genau, so du bist erstmal davon ausgegangen, komm, das gibt sich schon wieder. Oder genau, war schon genau. Auch irgendwie, da stimmt was nicht. Also welches Gefühl hat da überwunden?
Aber sind wir mal ganz ehrlich, du weißt ja selber, man wacht auch manchmal mit einer verstopften Nase morgens auf und dann wird's keine Erkältung oder keine Grippe. Also ich habe das dann tatsächlich auch so nach einem halben Tag auch schnell wieder vergessen. Also abends auf dem Nachhauseweg, wir haben ein bisschen außerhalb von Hamburg gedreht, fiel es mir dann wieder ein, sagt, ach ja, du hattest da ja irgendwie, aber bis jetzt ist ja alles in Ordnung, alles cool. Mhm. So. Und dann ging das aber am nächsten Tag wieder los. Und da hatte ich frei. Das heißt, ich war in einem Ruhezustand. Und genau das gleiche Prozedere wieder. Erst wieder Herzrhythmusstörung, also sprich dieses Stolpern. Und dann kam dieses Flimmern. Und dann bin ich tatsächlich relativ schnell zu meinem eigentlichen Kardiologen gegangen, hier in Hamburg, im israelitischen Krankenhaus. Und habe gesagt, okay, ich habe da ein Thema. Und er sagte, weißt du was, wir machen es ganz einfach. Wir nehmen mal Blut ab und wir... geben nicht mal ans Langzeit-EKG, weil das ist immer für uns die, also wir haben natürlich, haben sie auch mal kurz schnell geguckt und auch mal Blutdruck geguckt. Übrigens, hat sich nach der Ablation auch bei mir verändert, zum Guten hin. Das ist natürlich auch ganz toll. Und
aber was für ein Glück, dass du einen Kardiologen schon mal sozusagen zur Hand hattest. Also
genau, denn da auch das ist ein Hinweis für die Leute, die das gucken. Das ist leider unabdingbar. Ein Kardiologe ist unabdingbar in der heutigen Zeit, gerade wenn wir im Zeitalter von Longevity reden. Um gesund zu bleiben, muss ich leider auch einmal im Jahr mein Herz untersuchen lassen, Frauen sowie Männer. Und es ist so einfach. Es ist so wahnsinnig einfach. Und es ist auch vor allen Dingen so schmerzfrei. Also wenn ich zum Urologen gehe und die Prostata untersuchen lasse, ist es deutlich unangenehmer. Von daher ist es also ganz, ganz toll. Und er macht ein EKG und sagt, ja, ein bisschen unruhig so, aber ich sehe da keinen Vorhofflimmern. Ich gebe dir mal so ein Langzeit-EKG mit und das bringst du mir dann morgen wieder. Und das habe ich ihm dann wiedergebracht. Und dann rief er mich nachmittags an und sagte, du hast in der Nacht fast 4 Minuten durchgängig Vorhofflimmern gehabt.
Aber da hast du nichts von gemerkt.
Da habe ich nichts gemerkt, da habe ich geschlafen. Mhm. Ich bin schon jemand mit einem sehr guten und tiefen Schlaf und da habe ich nichts gemerkt. Ich habe auch Gott sei Dank einen super Gerinnungsfaktor im Blut. Ich habe also kein zu dickes Blut. Ich habe meine Blutzusammensetzung war schon immer sehr, sehr gut. Was mir dann wahrscheinlich
auch... Du hast bis dato auch keine Medikamente oder irgendwas gebraucht?
Nee, stimmt nicht ganz. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon tatsächlich 8 Milligramm Candensartan Blutdruckmittel genommen.
Okay.
Also um den Blutdruck immer auf diesen 120-80 zu belassen. Mhm. Ich war immer mal so bei 130 zu... Also das Höchste, was ich hatte, war 130 zu 90.
Du warst aber top eingestellt, ja.
Aber ich war top eingestellt. Und selbst 130 zu 90, auch da streiten sich die Kardiologen. Der eine sagt, das ist zu viel. Der andere sagt, ja... Das ist so, das hat auch ein bisschen was mit der körperlichen Situation. So, bist du zu dick, bist du zu schlank, machst du viel Sport, was auch immer. Und sowieso ändert sich ja der Blutdruck minütlich. Und wenn du beim Arzt bist, ja erst recht.
Unter Umständen, geht er erst recht hoch.
Genau, so. Und dann hat er gesagt, das müssen wir uns mal angucken. Und dann hat er mich ins CT geschickt. Dann hatte man bei mir festgestellt, dass bei mir tatsächlich so leichte, aber wirklich ganz minimale Kalkablagerungen waren. Ich war Raucher zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und habe immer viel Sport gemacht, aber ich habe halt geraucht und ich habe auch Alkohol getrunken. So, nicht viel, ich bin kein Alkoholiker, aber natürlich trinkst du dann und wann auch mal jeden Abend ein Glas Rotwein. Ich bin so ein Rotweintrinker, aber ich kann auch genauso...
Lange Zeit konnte man sich ja auch ein bisschen darauf zurückziehen, ja, Rotwein ist ja gut fürs Herz, hat sich leider nicht so bestätigt.
Genau, bis heute, naja, wobei ich dir sagen muss, mein Operateur, zu dem kommen wir nachher noch, Herr Professor Cook, den habe ich gefragt, wann darf ich denn mal wieder ein Glas Rotwein trinken. Sagt er, Marek, ich bitte dich, trink bitte ein Glas Rotwein. Wir haben dich gesund gemacht. Du kannst jetzt wieder ein Glas Rotwein trinken. Das ist lebenserweiternd.
Ja, das ist ja auch, sagen wir mal, wenn man das weiß, was man macht und in welcher Menge.
Genau.
Man muss es einfach einschätzen können und einordnen können und dann muss man nicht nur panisch auf das Glas Rotwein natürlich schauen.
Genau, und ich sag dir, Ruth, in meiner Branche ist ja viel Alkohol und auch Drogen und so sind da ja auch ab und zu mal verbreitet. Es ist so, also Drogen ist alles an mir vorübergegangen, geraucht habe ich, ohne Frage. Mhm. Und Wein habe ich auch getrunken, aber ich konnte zum Beispiel den Dry January, den ich jetzt übrigens nicht mehr mache, ich mache jetzt immer tatsächlich Oktober, November, weil ich es viel spannender finde, das in 2 Monaten zu machen, wo eigentlich alle draußen, Wetter wird schlechter, irgendwie fett essen gehen, da trinke ich keinen Alkohol. Mhm. Also im Januar trinke ich gerne mal ein Glas Wein, da bin ich dann auch meistens sehr alleine. Aber ich mag das und ich kann dann eben auch ohne Probleme 3-4 Wochen gar nichts trinken und sitze dann aber nicht so da und denke, so, merke ja, aber
guter
schon.
Guter Check. Mhm.
Oder ihr finde ich auch. Und ich merke, und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dieses Belohnungsverfahren mit Alkohol ist schon abgefahren. Also du kommst nach Hause, hast einen stressigen Tag hinter dir und du belohnst dich nicht damit, gleich die Füße auf die Couch zu legen und dir einen tollen Film anzugucken, sondern ich mache mir mal eine schöne Flasche Wein auf und trinke jetzt mal 1-2 Gläser Rotwein. Was für ein Quatsch.
Ja, aber das, da gab es einen ganz spannenden Film von Hirschhausen, wo man auch tatsächlich geguckt hat, wo die Augen hinwandern und wie stark die Augen dann fixiert auf Wein, Alkohol, ganz, ganz stark, wenn man irgendwo reinkommt. Ja, und das zeigt ja auch schon, worauf wir so getriggert sind.
Der Besserwisser.
Warum gibt es den Pulse Day? Der Pulse Day findet jedes Jahr am 1. März statt und wird von der Deutschen Herzstiftung organisiert und von einem Expertenkomitee aus RhythmologInnen fachlich betreut. 1.3., weil etwa eine von 3 Personen im Laufe ihres Lebens eine relevante Herzrhythmusstörung entwickelt. Ziel des Gesundheitstages ist es, Herzrhythmusstörungen sichtbarer zu machen, umfassend aufzuklären und möglichst viele Menschen dazu zu motivieren, selbst ihren Puls einmal zu messen. Was ist der Puls? Der Puls entsteht durch die Druckwelle, die das Herz mit jenem seiner rund 100.000 Schläge pro Tag erzeugt und die dann an den Arterien, etwa eben am Handgelenk oder am Hals, dann tastbar ist. Er liefert wichtige Hinweise darauf, wie das Herz arbeitet, nämlich über die Pulsfrequenz, die Schläge pro Minute, den Pulsrhythmus, ist regelmäßig, unregelmäßig und auch die Pulsqualität, kräftig, weich oder schwach. Für Erwachsene gilt ein Ruhepuls mit 60 bis 80 Schlägen pro Minute als normal. Kommen wir zurück, genau.
Genau, ich war im CT, aber ist das nicht wahnsinnig, wie ich sofort wieder den alten Punkt finde? Also, ich war im CT und mein Kardiologe sagt dann zu mir, ja, also da ist so, man kann eine Ader bei dir nicht so ganz sehen, die ist so ein bisschen versteckt, aber das ist kein Problem. Was ich aber sehe, du hast leichte Kalkablagerung. Denk doch mal irgendwann drüber nach, das Rauchen sein zu lassen. So, dann hat er hier bei mir noch die Aorta ein bisschen gecheckt. Da war komischerweise gar nichts, was aber zu sehen war schon. Und das ist ja auch immer ein Hinweis. Und das soll ja den Leuten auch erklärt werden. Eine etwas rauere Oberfläche der Aorta, wo sich dann eben gerne auch so Kalkablagerungen dann eben auch anhaften. Und von daher war mir der Auftrag klar, ich soll ein bisschen aufpassen. Ich sagte, was machen wir denn jetzt mit dieser Geschichte? Und dann bin ich immer ein Freund von Zweitmeinungen und bin dann zu Professor Karl-Heinz Kuck gegangen, der Herzkoryphäe in Hamburg. So, also der hat mittlerweile ja seine Praxis zwar noch in Hamburg oder untersucht dort, aber operiert ja in Lübeck in der Universitätsklinik.
Genau.
Und der hat mich angeguckt, hat bei mir ein paar Messungen gemacht, hat mir hier oben auch mal so an die Schulter gegriffen und hat gesagt, du, also man sollte es auf jeden Fall beobachten. Es gibt die Form der Ablation. Ich habe damit große Erfolge erzielt. Er reist ja auch weltweit rum und informiert ja auch die Menschen zu diesem Thema. Und da ich ihn sehr lange kenne und ihn auch duze, war das irgendwie für mich so die Vertrauensperson Nummer 2. Mhm. Und mein eigentlicher
Aber eine Ablation zu machen, also dann war schon eigentlich die Diagnose Vorhofflimmern in dem Augenblick auch gestellt.
Na, die war ja gestellt alleine schon dadurch, dass ich durch das Langzeit-EKG ja alleine in 4 Minuten in der Nacht immer mit kleinen Unterbrechungen aber dieses Herzrasen
hatte. Also dieses Einmalige hatte schon gereicht. Also damit war klar, du bist Vorhofflimmern-Patient.
Genau.
Auch wenn du das selber erlebt hattest, dann nur das eine Mal dann bei den Filmaufnahmen, als es so losrannte.
Genau, wo wir gerade bei dem Thema sind, Ruth, kann man auch unseren Zuschauern jetzt auch mal mitgeben, dass selbst so Kleinigkeiten, die im Leben passieren, dass man die ruhig weiter verfolgen sollte und nicht zur Seite packen sollte, ach, das wird schon, sondern lieber einmal nachforschen lassen, denn Das glaube ich tatsächlich, dadurch, dass ich es das erste Mal bewusst gemerkt habe und so schnell zum Kardiologen gegangen bin und so schnell ein Langzeit-EKG gemacht habe, hatte ich auch so schnell das Ergebnis und bin auch so wahnsinnig schnell dann in die Ablation gegangen, um das eben heilen zu lassen.
Und das hattest du vorhin auch schon mal erwähnt. Du hast dir auch zu dem gleichen Zeitpunkt damals eine Smartwatch zugelegt.
Aber das hatte nichts damit zu tun. Okay. Ich fand die Apple Watch gut und ich bin ein alter Apple-Freak und hatte sie, genau.
Also es ging weniger darum, einfach die Chance zu haben, da auch mal schnell dann so ein EKG aufzeichnen zu können.
Absolut. Und das wissen ganz viele nicht. Finger auf die Krone legen und dafür gibt es eine App. EKG heißt die. Und dazu komme ich nach meiner Ablation nochmal, weil sie mir dann danach auch wirklich geholfen hat. Das mache ich auch heute immer noch mal wieder, weil ich glaube, wenn man einmal angefangen hat, in seinen Körper zu horchen, das wirst du nicht mehr los. Also du horchst schon rein, wobei ich null panisch bin. Also gar nicht, überhaupt nicht. So, und dann sagte er, okay, wir könnten eine Ablation machen. Das läuft dann wie folgt. Dir wird im Endeffekt, also er hat es über die Aorta gemacht, unten über die Leiste. Geht da mit mehreren Kathetern rein. Du kriegst Propofol, also du wirst in Dämmerschlaf gelegt und das wird unten auch betäubt. Keine Sorge, es ist nicht so, dass du mitkriegst, dass da unten geschnitten wird. Und bei mir passierte aber leider eine Sache, die war ein bisschen unglücklich. Durch das Propofol hat mein Herz bei der ersten Ablation gesagt, ach cool, ich krieg jetzt was zum Schlafen, dann schlage ich doch mal ganz normal und ganz unaufgeregt. Und Cook hing also mit diesen Kathetern und guckte immer auf die Kamera und sagt, wo sind denn diese blöden Herzrhythmusstörungen auf einmal? Die hatte er doch eben noch und er konnte sie nicht mehr triggern. Also mit diesen Kathetern wird dann eben versucht, du korrigier mich, wenn du das, ihr habt da mehr Ahnung, aber ich gebe mal das wieder, was mir gesagt wurde. Wenn du dann mit diesen Kathetern versuchst, eben diese Triggerpunkte zu finden, wo diese Herzrhythmus...
Genau, die sind am Eingang zur Pulmonalvene im Vorhof und da weiß man, guckt man vorher, oft macht man es mit Mapping-Verfahren auch mal, um zu schauen, das sind die Stellen, die man dann mit verschiedenen Verfahren, entweder indem man so kleine Mini-Löcher reinschießt, oder mit Hitze oder mit Kälte verödet. Ich weiß nicht, welches Verfahren bei dir angewendet wurde.
Er hat bei mir gelasert. Kann das sein, dass es gelasert wurde?
Also mit Radiofrequenzablation dann.
Genau, genau. Und er hatte tatsächlich bei der ersten Operation, als ich dann wach wurde, habe ich gesagt, und wie lief's? Und dann guckt er mich so an und sagt, ich glaube, wir sehen uns wieder. Und dann sage ich, warum? Dann hat er gesagt, ich habe also nur die eine Lungenvene getroffen und ansonsten war dein Herz die gesamte Zeit total ruhig, Megapuls. Lass uns mal gucken, was passiert. Und dann ging es los. Ich habe eine Nacht im Krankenhaus geschlafen, dann wird dir irgendwann der Druckverband abgenommen, weil es ist ja unten eine offene Wunde, aber es, so darfst du eine Woche nichts tragen, schwer, oder sogar zwei Wochen, damit das nicht wieder aufgeht. Aber alles ganz unproblematisch, auch keine Schmerzen gehabt.
An sich ein schneller, kleiner Eingriff.
Genau, genau. Also fast ein Routine-Eingriff. Ja, es ist sogar ein Routine-Eingriff. Ich habe mir gerade die Augen machen lassen und auch selbst das war ein Routine-Eingriff. Wahnsinn. Also was heute alles schon möglich ist, ist toll. Und dann kam ich nach Hause, wurde abgeholt von meiner Freundin und ich kam die Treppe nicht mehr hoch.
Okay.
Ich habe ganz schwer Luft bekommen. Ich hatte Panik. Ja, ich weiß auch, woran es lag. Ich hatte Panikattacken. Ich glaube, ich bin so aus diesem Krankenhaus rausgegangen, dass ich sagte, er hat gesagt, wir sehen uns wieder.
Okay, da ging die Spirale im Kopf,
ganz
die Gedankenspirale los.
Psychosomatisch, korrigier mich, aber ich glaube, das macht ganz viel im Körper oder ganz viel auch mit deinem, gerade mit dem Herz, was ja sehr eng auch verbunden ist, wenn du aufgeregt bist, wenn du glücklich bist, wenn du traurig bist.
Definitiv.
Spiegelt sich alles im Herz wieder. Und und dann war ich hier so zu Hause und ich lag auf der Couch und habe Netflix geguckt und auf einmal habe ich meine Uhr genommen, EKG gemacht, Ruhepuls von 40. Das hast du normalerweise, wenn du Höhentraining machst und wenn du sehr in der Höhe trainierst. Also ein 40er Ruhepuls
ist schon zu niedrig.
Definitiv. Ist schon zu niedrig. So. Mhm. Dann habe ich ihn angerufen. Während des Anrufs schoss mein Puls wieder hoch auf 150, 160 innerhalb von 2 Sekunden. Und ich sage, Karl-Heinz, ich kann nicht mehr. Ich tu was. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Chicago. Ich bin nächsten Samstag wieder da. Ich mache dir jetzt einen Termin für nächsten Montag. Ich sage dir, es wird sich nur leider bei der nächsten OP eine Sache ändern. Aber du kommst nächsten Montag sofort wieder. Verhalte dich ruhig, bleib ganz entspannt. So. dann merkte ich, dass mein Herz sich auch so ein bisschen eingegroovt hatte. Also Pulsschlag war immer noch sehr niedrig, aber was mir das größte Problem gemacht hat, waren diese Panikattacken. Ich bekam auf einmal Angst. Da wurde etwas nicht gefunden, aber da ist was. Und die Panikattacke, es kann gleich wieder losgehen. Okay. Und ich glaube, die hat was gemacht mit mir. Dann kam relativ, ja, Entschuldigung.
Ja, hätten die denn Informationen zum Thema Herzrhythmusstörung, wenn du die vorher gehabt hättest, eher geholfen, um das besser einordnen zu können, was da passiert ist?
Na, er hat mir schon die Informationen gegeben. Der hat mich, also der Karl-Heinz Kuck war für mich und das ist so lustig, es ist wie so eine Ehe gewesen. Wir haben jeden Morgen um 6 Uhr gechattet über WhatsApp. Er wollte ein EKG von mir sehen. Jetzt sind wir nämlich tatsächlich mal kurz bei der Apple Watch. Er hat jeden Morgen nur geschrieben, guten Morgen, lieber Marek, einmal EKG bitte. Und dann hat er mir das geschickt. Also da sehen wir hier immer noch, da ist immer noch leichte Verschiebung und so weiter und so weiter. Mach dir keine Sorgen, wir kriegen das alles hin. So.
Also ganz praktisch, dass du wirklich mit deiner Smartwatch dich regelmäßig selber kontrollieren konntest und dann auch die Ergebnisse gleich mit einem Arzt dann hast diskutiert.
Und vor allen Dingen tatsächlich mit einem so kompetenten Arzt. Das muss ich ehrlich sagen. Das war für mich, ich habe jetzt ja auch Ärzte aus Frankfurt kennengelernt von euch beim letzten Day hier in Hamburg. Das sind ja alles so fantastische Menschen gewesen. Aber wie gesagt, das war jetzt in dem Fall mein Arzt, mein Operateur, dem ich mein Leben anvertraut habe. Dann kam der Montag und ich war dran morgens um 6, also sehr früh, und bin in der Nacht losgefahren nach Lübeck, weil ich mir gesagt habe, es ist ja relativ egal, du schläfst ja sowieso gleich. Schlaf kurz, dann bist du schon müde und dann kommst du da an. So. Also ich kam da an und habe nur gehofft, lass das Herz links und rechts springen, so viel es geht, schnell, langsam damit, und dann ist irgendwann auch gut.
Damit sie die richtige Stelle diesmal finden.
Aber ich wusste ja, er hatte mir noch in einem Nebensatz gesagt, die Operation wird ein bisschen anders als die erste. Ich wusste nicht, was das war. Und dann kam er zu mir, war schon voll verpackt, hatte auch schon seinen Mundschutz und seinen grünen Anzug und so, und sagte, also, du kriegst von mir keine Narkose. Oh. Ich brauche von dir jetzt die Situation, dass dein Herz genauso, und dann guckt er aufs EKG, genauso rumdödelt, wie es jetzt hier im Moment gerade passiert, dann habe ich eine Chance, dass du ab heute Nachmittag keine Probleme mehr hast. Und da sage ich, aber Karl-Heinz, das hat er, ja, unten an der Leiste betäube ich dich, das kriegst du nicht mit. Das ist ja selbstverständlich, du willst ja nicht den Schnitt damit erleben, das ist alles ganz klar. Und wenn du jetzt lieb bitte sagst, gebe ich dir, ich weiß nicht mehr die genaue Milligrammzahl, gebe ich dir 0,1 Milligramm Propofol, dann bist du in so einem Dämmerzustand. Aber ich möchte, dass du das miterlebst. Und dann war ich tatsächlich 2 Stunden live dabei. Ich kann dir nicht sagen, was in den 2 Stunden passiert ist. Ich weiß noch, dass ich immer gesehen habe, immer Angst hatte, wenn er den Katheter hochgeschoben hat über den großen Monitor, dass ich das merken würde. Ich habe nie was gemerkt. Es ist ganz lustig, es wurde fast ein bisschen warm manchmal. So, aber ich sah eben, wie dieser Katheter mit der Kamera dann eben auch nach oben ging.
Also hast du richtig den Blick auf den Bildschirm auch selber mitgehabt.
Er wollte das sogar. Und dann habe ich sogar wohl teilweise auch gesagt, na Karl-Heinz, wenn du in die Ecke wieder gehst, dann geht's gleich wieder los. Hat er, meinst du die Ecke? Und in dem Augenblick mein Herz, bam, 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 bam. So, und dann hat er das markiert, wie auch immer. Und nach 2 Stunden, 1,5 Stunden, wie auch immer, guckt er mich an und sagt, du hast super mitgemacht. Ich war der Meinung, er sagte, 18 Triggerpunkte gefunden.
Okay.
Also ordentlich. Die laser ich jetzt weg. Du hast es dir jetzt verdient und jetzt schläfst du. Und der Anästhesist drückte einmal ganz kurz die Spritze zusammen und ich war weg. Ab diesem Moment, Ruth, war mein Leben komplett neu. Ich habe nie wieder was gehabt. Ja. Und sind wir ganz ehrlich, für den Aufwand, den ich nur hatte, ja, mit ein bisschen Angst dazwischen, bin ich so dankbar, die richtigen Leute gehabt zu haben, die richtige Ansprache bekommen zu haben, den eigenen Instinkt auch genutzt zu haben. Da ist was, kümmere dich darum.
Gab es eine spezifische ärztliche Erklärung oder Rat, was dir geholfen hat? Weil bei dem Wort Herzrhythmusstörung, da geht ja verständlicherweise bei vielen natürlich die Alarmanlage an. Und ja, Du hast ja selber beschrieben, dass du auch so einen Angstzustand dann phasenweise hattest.
Also bei mir sagten tatsächlich die Ärzte, wir sind uns nicht ganz sicher, aber wir könnten uns vorstellen, dass das im Zusammenhang mit Corona oder der Corona-Impfung zusammenhängt. Mhm. Weil ich es vorher ja so nie hatte. Und ich bin geimpft worden, ich hatte auch Corona, auch mehrfach. Und vielleicht habe ich zu früh Sport gemacht. Nur vielleicht habe ich auch Folgendes gemacht. Vielleicht habe ich auch eine Grippe gehabt und habe einfach zu schnell wieder trainiert. Und das war dann eben keine Herzmuskelentzündung oder es war eine Herzmuskelentzündung. Ich behaupte jetzt irgendwas. Ich bin da kein Fachmann, der vielleicht sowas ausgelöst hat.
Man sucht nach einer Erklärung, weshalb etwas, was man vorher nicht hatte, plötzlich auftritt.
Genau. Und ich kann dir sagen, ich bin zu keiner Erklärung gekommen. Es ist keiner zu dieser Erklärung gekommen. Es gab allerdings dann einen Satz von Karl-Heinz Kuck, der mich schwerst beeindruckt hat. Und den möchte ich auf jeden Fall jedem Zuschauer mitgeben. Das Herz ist eines der Organe, mal unabhängig davon, dass es ein Muskel ist, der in der heutigen Zeit mit der Forschung eigentlich komplett reparabel ist, wenn man es rechtzeitig erkennt. Das Problem ist, wir überhören Dinge. Ach, ich gehe morgen. Ach, das wird schon nicht sein. Ich war ja gerade erst letztes Jahr. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, gerade bei den lebenswichtigen Organen wie Herz, denn sind wir ganz ehrlich, wenn das Herz nicht funktioniert, dann war es das.
Du hast ja auch selbst mal sehr schön formuliert, wir sind einfach verletzlich und es hilft, das auch zuzugeben.
Ja, und es war so interessant, es gab so viele, die so erstaunt darüber waren, dass ich das mit euch auch öffentlich bespreche, weil man sagte, ja, aber das ist ja schon, das ist dann so bei dir in deinem Beruf als Schauspieler, sag ich, also wenn mich jetzt jemand daraufhin nicht mehr arbeiten lässt, dann hat er das ganze Prinzip nicht verstanden. Ich bin ja ein gesunder Mensch. Mhm. Im Gegenteil, ich nutze meine Öffentlichkeit dafür, anderen Menschen zu helfen und zu sagen, Leute, es ist nicht zu spät. Man muss es nur erkennen, hört in euch rein, werdet bloß nicht panisch. Ich glaube auch, man muss davor warnen, dass man überaktionistisch wird. Also, dass man sagt, da war gerade so ein Fehlschlag bei meiner Uhr. Ich gehe mal eben schnell zum Kardiologen. Ich glaube, das ist auch falsch. Darüber hatten wir ja vorhin auch gesprochen, dass das so psychosomatisch mit dir macht.
Genau, so eine Uhr ist toll, aber letztendlich muss ja sowieso ein Arzt nachher nochmal drauf gucken. Die Diagnose muss vom Arzt gesichert sein.
Aber du kannst eben, und das ist das Tolle, du kannst eben, und das wissen, glaube ich, auch ganz viele nicht, das EKG, was du dann hast auf deiner Uhr, kannst du per E-Mail an deinen Kardiologen schicken. Und du musst dich eben nicht ins Auto setzen und zum Kardiologen fahren und einem anderen den Platz wegnehmen, sondern kannst sagen, lieber Punkt, 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 können Sie einmal ganz kurz drauf gucken, ich habe Ihnen ein EKG geschickt, was sagen Sie dazu? Mhm. Und dann wird er sagen, entweder, ja, also das sollten wir uns mal genauer angucken oder, wissen Sie was, das ist
Entwarnung.
Ganz normal. Genau.
Das ist ein Hilfsmittel. Wie lange ist das jetzt eigentlich bei dir her, dieser Eingriff?
Zweieinhalb Jahre. Ich habe danach mit dem Rauchen aufgehört, vor zweieinhalb Jahren. Hab tatsächlich, ich darf das gar nicht sagen, ich habe Silvester dieses Jahres weit gut drauf, mir eine Zigarette geben lassen, habe einmal dran gezogen, habe sogar auf Lunge geraucht und habe das Ding ausgemacht und habe gesagt, ich bin so durch damit.
Das ist doch perfekt.
Es war für mich gut, dass ich, also ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, ich lieber schon wieder so ein bisschen, sondern vor mir standen sechs Leute, die geraucht haben und ich habe gedacht, komm, lass mich mal ziehen. So. Und so kam das. Und habe natürlich beim Zug schon gedacht, oh scheiße, wenn dir das jetzt gefällt. Gut, das war mein Risiko. Aber in dem Augenblick, es hat funktioniert und ich bin so weit weg davon und das ist so klar. Deswegen auch Rauchen ist scheiße und man sollte versuchen, alles Mögliche, was das Herz in irgendeiner Art und Weise beeinflussen kann, zu minimieren.
Wie oder wann hast du denn überhaupt auch gemerkt, nach dieser Ablation, das war genau die richtige Entscheidung?
Nach der zweiten Ablation am nächsten Morgen.
Also so
und
schon
alleine schon, weil ich runtergegangen bin und mir eine Zigarette anstecken wollte und gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Der hat dir jetzt zum zweiten Mal unten die Aorta aufgeschnitten. Der hat gesagt, er hat alles gefunden und du willst dir jetzt wieder so einen blöden Glimmstängel rein. Alleine das war schon dieser Wow-Effekt. Und mir ging es ab dem Moment gut. Ich habe natürlich eines getan. Ich habe immer, wenn ich da noch im Bett lag, immer aufs EKG geguckt. Ne? Mhm. Das macht mein Blutdruck. Da merkst du ja, wenn das dann aufpumpt, guckst du dann, aha, wo waren wir? Nein, im Endeffekt der Tag danach, ab dem Moment.
Ja, das ist doch sehr schön. Also das trägt er dann auch in den Alltag weiter, dass es beruhigend ist.
Ja.
Denn beim Vorhofflimmern geht es ja auch um eines, man muss das Schlaganfallrisiko minimieren. Und da hast du ja natürlich dann auch in deiner Familie entsprechende Hinweise gehabt.
Genau.
Hat das bei dir auch irgendwas ausgelöst, dass du schneller reagiert hast?
Das habe ich ja eingangs gesagt. Mhm. Ich glaube schon, dass dadurch, dass mein Vater in der Blüte seines Lebens mit Mitte 50 diesen Schlaganfall hatte, sehr erfolgreicher Fernsehregisseur war und so aus dem Leben gerissen wurde. Also mein Vater war tatsächlich jetzt komplett erwischt. Er war komplett gelähmt, hat komplett die Sprache verloren und hat alles innerhalb von ein paar Tagen wiederbekommen. Mhm. Er konnte eines nicht mehr. Es ist auch so abgefahren, dass man, er konnte nicht mehr auf der Hacke gehen.
Okay, an einem Punkt ist noch was übrig geblieben. Aber Glück gehabt.
Warum auch immer.
Was hat sich denn sonst, also du hast gesagt, mit dem Rauchen, Cut, hast du aufgehört und nicht wieder angefangen. Gehst du sonst auch anders mit deiner Gesundheit um oder siehst du Dinge ein bisschen anders? Brauchst du auch noch Medikamente? Würde mich mal interessieren.
Ja, ich habe tatsächlich Flacanid. Glaube ich, Flacanid ist das.
Flacanid
habe ich immer eine Tablette bei mir. Mhm. Das ist für mich.
Pill in the pocket, falls doch nochmal was losgehen sollte.
Ja, ich habe die einfach bei mir. Die gehört einfach in mein Portemonnaie zu meinem Leben. Und die bleibt da jetzt drin. Ich habe die nie gebraucht. Ich habe auch noch nie drüber nachgedacht, die zu nehmen. Ich vergesse es auch übrigens meistens. Das ist neulich gerade gesehen, als ich Kleingeld ausgeleert habe. Ach, die ist ja auch noch da. Okay. Nein, ich nehme das Einzige, was ich zur Sicherheit immer noch nehme, ist Blutdrucksenker, 8 Milligramm Canesartan. Mhm. Und kennt übrigens kaum jemanden, der das nicht tut. Und ansonsten kann ich es ja mal zeigen, bin ich ein totaler Supplement-Typ. Und lasse mich tatsächlich alle 2 Monate in einem ganz tollen Labor hier in Hamburg, wo ich direkt hinfahre, wo ich dann auch mittags schon die Ergebnisse habe, komplett durchchecken. Genau. Also ich habe tatsächlich nach dem Rauchen 7 Kilo draufgepackt und mittlerweile seitdem 11 Kilo runter.
Wow.
Also ich habe nochmal 4 eingespart.
Einfach nur mit Bewegung und konsequent Ernährungsumstellung.
Genau. Weder Ozempic, weder mir den Finger in den Hals gesteckt, noch sonst irgendwas. Genau. Einfach ernährt. Und das Schöne ist ja auch da, dein Körper gewöhnt sich ja an weniger Essen. Ich habe kleiner Tipp. Ich lasse tatsächlich alles an Weißbrot weg. Ich weiß, der Italiener liebt es, uns Weißbrot auf den Tisch zu stellen. Ich würde es gerne immer essen. Ich finde es ganz toll. Ich esse es einfach nicht. Mhm. Und komischerweise habe ich das Gefühl, seit ich Brot, den größten Teil am Brot weglasse, sind die meisten Pfunde gepurzelt.
Okay.
Nicht bei Alkohol. Also ich weiß, bei Alkohol bremst ja die Fettverbrennung. So.
Macht auch hungrig tatsächlich. Also man weiß, der Griff zum Kühlschrank oder der Gang zum Kühlschrank wird nach einem Glas Wein eher erhöht.
Habe ich komischerweise nicht.
Gott sei Dank. Also es kommt nämlich ganz oft vor. Hm.
So, ich esse gerne Mandeln. Ich esse so am Tag so eine halbe Handvoll gebrannter Mandeln mit Haut. So, weil ich das sehr gut finde, so für mich, weil es mich auch satt macht. Ich esse sehr gerne Skyr, aber ich esse sehr proteinreich. Also ja, ich achte da schon drauf. Und dafür habe ich zum Beispiel Weihnachten echt geschlemmt. Ich habe nicht 1 Gramm mehr auf der Waage gehabt, sondern ich habe nochmal 0,5 Kilo abgenommen.
Ja, es ist dann tatsächlich, wenn man das anderweitig ausgleicht. Was mich auch interessieren würde, du hast gesagt, du hast immer noch deine Smartwatch dabei. Hast du auch sonst noch eine Pulsroutine? Also hast du auch vielleicht sogar dich damit beschäftigt, wie du jenseits einer Smartwatch selbst den Puls auch mal kontrollieren kannst?
Ja, habe ich. Also mir wurde immer gesagt, man nimmt immer den Ringfinger und den Mittelfinger, weil, glaube ich, im Zeigefinger selber ein Puls, glaube ich, ist.
Im Daumen ist er. Also wenn du den Daumen nimmst. Zeige und Mittelfinger geht ganz gut. Du kannst auch 2 andere nehmen. Das muss man ausprobieren.
Also ich mache das immer so hinten mit Dings. Ich kann es leider nur auf einer Seite machen, weil ich auf der anderen Seite ein gebrochenes Handgelenk habe und da eine Titanplatte drin ist und ich das Gefühl habe, ich treffe den Puls nicht. Mhm. Ganz lustig, das mag auch nicht stimmen, aber es ist so mein Gefühl, ich mache dann immer die andere Seite.
Gut, reicht ja auch vollkommen.
Aber tatsächlich, muss ich dir sagen, sehr selten. Mhm. Ich bin wirklich eher der die Apple Watch nutzt.
Gut, wenn man die hat, braucht man es ja auch nicht unbedingt. Aber allein zu wissen, was müsste ich machen, das heißt 2 Finger nehmen, unter den Daumenwurzel an die Außenseite, vom Unterarm legen.
Auf die Uhr gucken.
30 Sekunden, das Ganze
und
mal zwei
nehmen. Und dann mal zwei nehmen, genau. Man kann auch 15 Sekunden machen, dann müsste man es mal vier nehmen. Ja. Aber 30 Sekunden ist immer schon ganz cool, weil sich natürlich auch da ein bisschen was verändert. Der Puls ist ja mal so und mal so.
Also du merkst bei 30 Sekunden auch eher das, was du ja am Anfang beschrieben hast, so genau. Hopser, so Aussetzer, so kleine. Ja. Also ja. Ob, wie regelmäßig dein Puls ist, ob ja. er auch gleichmäßig stark schlägt. Das ist dann schon immer ganz gut, wenn man 30 Sekunden sich dafür Zeit nimmt.
Ich möchte noch vor einer Sache warnen, die ich auch ganz interessant fand, die ich auch gelernt habe. Unser Darm ist ja sehr nah am Herzen. Und es gibt ja manchmal auch die Möglichkeit, dass man so eine Bläschenbildung im Darm hat. Mhm. Und diese kleinen Bläschen platzen gerne auch mal auf. Das sind, ist dann wie Blähungen, die aber dann sozusagen noch gar nicht rauskommen, weil sie irgendwie ein bisschen weiter oben aufplatzen. Das kann manchmal, wenn man sehr empfindlich ist, auch dazu führen, dass man das Gefühl hat, man hat Herzrhythmusstörungen. Mhm. Tatsächlich habe ich das bei einem Langzeit-EKG gemerkt und habe gesagt, guckst du bitte mal 14.05 bis 14.30 Uhr. Sagt er, perfekter Puls, perfekter Herzschlag. Und da habe ich ihm das erzählt und er sagte, du, wenn ich mir deinen Bauch gerade angucke oder höre, wie das da drin blubbert, war mir das klar. Und das fand ich übrigens auch nochmal ganz interessant, das nochmal so mitzugeben. Auch das kann manchmal ein Grund sein, weil wir das in dem Augenblick so nicht unterscheiden können.
Wenn du vielleicht mal so drei Tipps so zusammenfassen könntest, aus deiner Erfahrung heraus, für unsere ZuhörerInnen und Zuschauer, zum Thema Puls fühlen. Was wären so ganz kompakt drei Tipps, die dir einfallen?
Also, sich jeden Tag auf jeden Fall ganz bewusst immer mal einen Moment Ruhe gönnen. Einfach mal runterzukommen und vielleicht diese Zeit dann auch zu nutzen, einfach mal seine beiden Finger auf den Puls zu legen oder auf die Apple Watch und einfach sich mal zu überprüfen, wo stehe ich eigentlich gerade. Ich habe mir sogar ein Blutdruckmessgerät mal gekauft. Ich habe auch sogar dieses Hilo, hier dieses Armband, was ein bisschen ungenauer ist. Das merkt man schon, aber es hält schon, es gibt schon eine Tendenz, wo du liegst. Aber da sind manchmal Ausschläge bei nachts, wenn mein Arm dann unterm Kopfkissen liegt oder ich drauf liege, dann wird natürlich ein irrsinniger Druck erzeugt. Und also, aber man hat trotzdem auch so einen gewissen Überblick, finde ich auch gut. Und es sieht vor allen Dingen auch ganz cool und ganz wichtig aus, so ein Band.
Genau.
So,
ne? Das läuft so nebenbei mit dann einfach.
Genau, läuft einfach so mit und ich lese das einmal am Tag aus. Und ein Blutdruckmessgerät kostet auch nicht die Welt, so ein elektronisches.
Definitiv
und
nicht.
Hilft auch, weil es vor allen Dingen auch, und das wissen auch viele nicht, eben auch gleichzeitig dir noch deinen Puls anzeigt. Es ist eben nicht nur der Blutdruck, sondern man sieht eben auch, okay, ich bin gerade aufgestanden, habe jetzt einen Puls von 90. Das ist ein bisschen viel. Mhm. Und das fand ich relativ interessant. So, das ist das eine. Dann bin ich jemand, der wirklich immer wieder empfehlen kann. Ich suche gerade parallel was für unsere Zuschauer raus, weil ich das gerne euch zeigen möchte. Dann bin ich tatsächlich jemand, der wahnsinnig gerne ordentlich trinkt, Wasser trinkt. Also ich fange den Tag morgens immer mit einem warmen, wenn nicht sogar fast heißen Glas Wasser an, bevor ich meinen ersten Kaffee trinke, um die Verdauung anzuregen und auch den Organismus anzuregen. Denn auch der Körper muss ja erstmal in Wallungen kommen. Mhm. Wenn ich gleich aufstehe und gar nichts mache und auf einmal mit dem Hund rausgehe und ich muss hinterherlaufen, das ist für das Herz, glaube ich, schon ziemlich stressig. Aber wenn ich natürlich den Körper erstmal an so eine Betriebstemperatur gewöhne, dann habe ich doch deutlich mehr Möglichkeiten, auch leistungsfähig zu agieren. Also das denke ich mal, das glaube ich, kann man so sagen, oder?
Ja, kann man auf jeden Fall sagen, genau. Mhm.
So, und das Dritte ist im Endeffekt immer ausreichend frische Luft. Also viel spazieren gehen, auch beim Spazieren gehen vielleicht einfach mal im Sommer die Finger beide auf den Puls legen, um mal zu gucken, was macht ein Spaziergang mit einem Puls. Also sich auch mal zu kontrollieren, was sind bei den unterschiedlichen Momenten, wie reagiert mein Puls, um auch mal so ein Gefühl dafür zu kriegen. Mhm. Ohne panisch zu werden. Niemand soll panisch werden und sagen, oh Gott, das wird jetzt alles ganz furchtbar und jetzt habe ich dies und habe das. Das ist ja gar nicht gewollt. Ich glaube, dann passiert auch viel mehr. Aber ich glaube, wir müssen uns mal wieder ein bisschen mehr auch mit unserem Inneren beschäftigen.
Vielleicht auch noch einmal letzte abschließende Frage.
Ja.
Gerade nämlich als Botschafter zu unserem Hashtag Pulse Day Tag. Für Menschen, die sagen, Mensch, ich bin doch noch jung. das betrifft mich doch gar nicht. Was würdest du denen als Botschaft mitgeben?
Vollkommener Quatsch. Also treffen kann es jeden. Jeder hat einen unterschiedlichen Lebensstil. Die Genetik spielt natürlich auch immer eine große Rolle. Nein, das Alter spielt überhaupt keine Rolle. Ich kann jedem empfehlen, regelmäßige Checks zu machen.
Ja, okay, genau. Perfektes Schlusswort. Lieber Marek, ganz lieben Dank für deine Offenheit und für diesen sehr persönlichen Blick darauf, wie man Warnzeichen des Herzschlags auch ernst nimmt. Eben, ja, wie du gesagt hast, ohne sich verrückt zu machen.
Genau.
Also nochmals ja, danke.
Danke euch und danke dir, liebe Ruth, und wünsche allen, die das gesehen haben und die das sehen, ganz viel Gesundheit und nehmt es ernst. Und wir wollen alle ein langes, langes Leben haben, solange man uns das auf dieser Welt gewährt. Das ist ja auch nicht so ganz sicher. Aber solange man es uns gewährt, wollen wir gesund bleiben. Und das ist das Wichtigste überhaupt.
Liebe Zuschauerinnen, liebe ZuhörerInnen, wenn Sie diese Folge hilfreich fanden, dann teilen Sie sie bitte gerne. Und mehr Informationen zum Hashtag Pulse Day am 1. März und zum Thema Vorhofflimmern, die finden Sie auf der Website der Deutschen Herzstiftung. Und damit sage ich Tschüss für heute. Das war Impuls, Wissen für Ihre Herzgesundheit. Und ja, hören Sie auf Ihren Puls. Oder um es motivierend zum Abschluss mit Heinz Erhardt zu sagen, du musst dich zu sehr vielen Dingen, willst du sie tun, geradezu zwingen. Trotzdem wirkt das, was dir gelungen, oft zwingend leicht und ungezwungen.